sodass wir heute immer noch in den letzten Tagen leben, vielleicht sogar schon in den letzten Tagen der letzten Tage. Wir wissen ja nicht, wie weit, wann der Herr Jesus wiederkommt, das kann niemand wissen und können wir auch nicht ausrechnen. Aber es hilft uns, dass wir verstehen, welchen Charakter diese Zeit hat, in der wir heute leben. Wir leben also in einer Zeit, die man eigentlich Endzeit nennen könnte, von Pfingsten an oder vom Kommen Jesu Christi in Bethlehem an, wenn man so will, haben wir Endzeit, die andauert bis zum heutigen Tag, bis zu dem Tag der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Also nochmal zurück. Die Geistausgießung ab Pfingsten war, also Pfingsten war nicht nur war nicht die ganze Erfüllung der Joel-Prophetie, das ist ja auch klar, denn Joel hat ja noch weiteres geweissagt, nicht nur von der Geistausgießung, hat er auch von Zeichen, wir kommen gleich dorthin, von Zeichen noch gesprochen und von Gericht, aber es ist der Beginn. Also die Geistausgießung in seiner ganzen Fülle auf das Bundesvolk Gottes, auf Israel, ohne Beschränkungen, ohne Altersbeschränkungen, ohne Statusbeschränkungen, ohne Berufsbeschränkungen. Auf jeden, auf alles Fleisch im ganzen Bundesvolk wird der Geist ausgegossen. Auf jeden. Und die Bedingung ist, dass man an den Messias glaubt. Das sagt Petrus. Glaubt, tut Buße, also lasst euch taufen, dann werdet ihr Vergebung der Sünden bekommen und die Gabe des Heiligen Geistes, hat Petrus ganz klar gesagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, 39. Und die, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Es geht also weiter mit der Geistausgießung. Und Gott wird sogar noch Fernstehende in sein Königreich aufnehmen, die fern, die in der Ferne sind, die der Herr herzurufen wird. Vers 3, Joel Kapitel 3, Vers 3. Ich werde Wunder im Himmel und auf der Erde geben, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und furchtgebietende Tag Jahwehs kommt. Also hier Zeichen an den Himmelskörpern sind Vorboten dieses oder sind Vorzeichen, dass jetzt der Tag Jahwehs gleich kommen wird. Wunder, außerordentliche Naturereignisse. Auf Erden Blut, Feuer und Rauchsäulen. Blut, Feuer und Rauchsäulen, das sind alles Dinge, die auch bei Mose schon vorkamen. 2. Mose 7, Vers 17, das Blut, das Wasser wird zu Blut, das Feuer. 2. Mose 9, Vers 24. Dann die Rauchsäulen, 2. Mose 19, Vers 18, ist dort am Sinai. Gott kommt mit Rauch und Rauchdampf oder Rauchsäulen und Wolkendunkel. Später erfahren wir von solchen Rauchsäulen bei brennenden Städten, Jesaja 9, Vers 17, Jesaja 13, Vers 10. Also wenn furchtbare Kriege entstehen, dann kommen auch solche Rauchsäulen zustande. Bitte? Ja, zum Teil haben wir schon, aber er spricht hier dennoch von etwas sehr Einschneidendem. Wobei man sagen kann, wenn wir zurückdenken an Joel Kapitel 2 und Kapitel 1, es gibt ja immer diese Schau, dass er Dinge, die in der Zeit geschehen, blendet er zusammen mit dem Endtag. Das heißt, er übersieht die Zeitlücken dazwischen. Das ist typisch Prophetie, man nennt das verkürzte Perspektive. Also wenn ein Prophet in die Zukunft blickt, sieht er mehrere Dinge und ohne genaue Zeitdifferenz. Das heißt, wir können nicht immer genau sagen, wenn er sagt, das und das geschieht am Tag des Herrn, dann kann es auch heißen, dass es schon vorher geschieht, aber es wird so geschaut, zusammengeschaut mit dem Tag des Herrn. Das ist eine Art der Prophetie, weil der Prophet nicht nicht, der steht ja in der Vergangenheit, schaut weit, weit in die Zukunft und er sieht etwas als Zeitpunkt, was wir in Wirklichkeit als Zeitspanne dann historisch erleben. So war es ja auch hier. Er sieht die Geistausgießung eigentlich als Zeitpunkt. Aber wenn man dann dort ist, zu Pfingsten, erfährt man, das ist eine Zeitspanne, dauernd von Pfingsten an bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Das haben wir oft in der Prophetie. Also der Prophet spricht zum Beispiel von dem Kommen des Messias als Zeitpunkt. Später erfahren wir aber, dass der Messias kommt, dann in Niedrigkeit, also in Niedrigkeit erscheint, dann stirbt, dann aufersteht, dann sich auch zur Rechten Gottes setzt und wartet, bis die Feinde zum Schemel seiner Füße liegen, ehe dann das vollendete messianische Reich beginnt. Das ist eine Zeitspanne. Aber der Prophet sieht das in der Ferne als Zeitpunkt. Und das haben wir oft. Und ich denke, da auch, wir müssen auch im Neuen Testament Acht geben, wenn von solchen Dingen die Rede ist, dass man sich dessen bewusst wird. Die Zeitverhältnisse, die wissen wir nicht. Die werden nie geoffenbart, die Zeiten, Zeitpunkte, Zeitstrecken werden nicht geoffenbart. Was geschieht, wird geoffenbart. Deshalb hat es gar keinen Sinn, irgendwas ausrechnen zu wollen, wann der herkommen sollte. Das geht nicht. Das ist nicht unsere Sache. Gott hat das bestimmt in seiner Vollmacht, hat er für sich selbst vorbehalten. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, nicht einmal der Sohn weiß es. Also nicht einmal als Mensch hat Jesus Christus davon gewusst, wann das sein wird. Hier ist die Rede dann von Finsternis, Verfinsterungen an der Sonne, an Mond und an den Sternen. Der Mond in Blut, das heißt, der Mond wird so schwarz oder so dunkelrot wie Blut und die Sonne verwandelt sich in Finsternis. Das sind auch Ausdrücke, die der Herr Jesus aufgreift in seiner Rede in Matthäus 24. Vers 29, 30 dort, wo er von den Ereignissen dann spricht, die knapp vor dem Erscheinen des Menschensohnes in Herrlichkeit stattfinden werden. Auch da gibt es, die Sonne wird in Blut verwandelt, die Sonne wird verfinstert werden und der Mond und die Sterne fallen vom Himmel. Solche Ausdrücke haben wir öfters, auch in Jesaja 13. Bitte.
Ich habe das dann immer so verstanden, Gott gießt den Geist aus und jeder, der dann zum Glauben kommt, wird in diesen Geist hineingetauft.
Aha,
nicht,
ja.
Dass das immer wieder ein Ausgießen ist, verstehst du?
Ja, aber nach Apostelgeschichte 10, Vers 45 war es wieder ein Ausgießen bei Cornelius.
Ja, bei Cornelius noch, weil er ja einer der Heiden war, dass das nochmal eine einmalige Sache war, dass man dass so erkannt wird, dass halt auch die Heiden...
Ja, aber es wären trotzdem schon zwei Punkte. Der dritte Punkt wäre dann Titus 3, da sagt er nochmal den Geist, den der Herr ausgegossen hat über uns. Auch da ist es ein Ausgießen. Das gleiche Wort hier. Und von daher, ich selber habe das früher so gedacht wie du, aber ich musste das dann aufgeben. Ich denke, das kommt der Schrift näher, wenn wir sagen, wenn wir verstehen, das ist typisch Prophetie. Er spricht von einem Punkt, aber in Wirklichkeit ist der Punkt eine Strecke dann. In der Historie, im Erleben ist es dann eine Strecke. Immer dann, immer dann. Genau, immer dann, wenn ein Mensch sich bekehrt, wird der Geist ausgegossen auf ihn. Ja. Und damit auch die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herz, auch auf diese Weise, indem er uns den Heiligen Geist ausgießt in uns. Ja. Das Blutvergießen, Verfinsterung von Sonne und Mond, die Zeichen am Himmel, das sind Endzeitzeichen, aber es sind Zeichen, die auch, also das sind Zeichen, die eindeutig zum Tag des Herrn, dem Tag Jahwes gehören. Aber wir sehen, dass der Prophet auch im Alten Testament schon so spricht und er blendet Dinge, die in der Gegenwart geschehen, zusammen mit dem Endzeittag. Darf ich ein Beispiel bringen? In Jesaja 13, Vers 10. Jesaja 13, Vers 10. Es ist hier nämlich sehr interessant. Das zeigt uns, wie wir die Propheten lesen müssen und auch verstehen müssen. Jesaja 13, Vers 10, ist ja die Rede von dem Gericht über Babylon. Dort ist es Vers 1, die Last über Babel, die Jesaja schaute. Die Babylonier waren die großen Feinde Israels. Und Jesaja spricht hier schon in prophetischer Weise, dass wenn Babylon fallen wird, dann ist das am Tag des Herrn. Vers 6, heult, denn nahe ist der Tag Jahwes. Nahe, nämlich der Tag Jahwes, hier ist wiederum der endzeitliche Tag. Das ist nicht ein früherer Tag, sondern das ist der endzeitliche Tag. Aber historisch hat sich das ereignet im Jahr 538 vor Christus, als nämlich die Meder und Perser kamen und Babylon zerstörten. Das steht hier in Vers 17. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder, die Silber nicht achten und an Gold kein Gefallen haben. Die Meder, das war damals, das sind nicht heute. Das war im Jahre 538. Es geht hier also ganz eindeutig, historisch gesehen, geht es um den Fall des babylonischen Großreiches, des Neubabylonischen Reiches unter Nebukadnezar bzw. seinen Nachfolgern. 538 durch die Perser besiegt. Das wurde da besiegt. Und jetzt, da spricht er dort in Vers 6, sie heult, denn nahe ist der Tag Jahwes, wie Verwüstung vom Allmächtigen kommt er, das ist dieser Vers, den wir gestern in Joel auch gelesen haben, Joel 2, Vers 1 und 2, nahe ist der Tag Jahwes, wie eine Verwüstung vom Allmächtigen kommt er, darum erschlaffen alle Hände und jedes Menschenherz zerschmilzt und sie sind bestürzt. Und da geht's weiter und dann spricht er von Vers 10, ja, die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen, die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Ich werde an dem Erdkreis heimsuchen, die Bosheit an den Gottlosen, ihre Ungerechtigkeit, und ich werde den Hochmut der Übermütigen ein Ende machen und den Stolz der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen kostbarer machen als gediegenes Gold und den Menschen als Gold von Ophir. Darum werde ich die Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle im Grimm Jahwes der Heere und am Tag der Glut seines Zornes. Es ist eindeutig, er spricht vom endzeitlichen Tag des Herrn. Aber er blendet, das ist Jesaja 13, Vers 10 bis 12. Er blendet das gegenwärtige Gericht über Babylon 538 vor Christus zusammen mit dem endzeitlichen Tag des Herrn. Und das ist typisch Prophet. Das darf ein Prophet, weil er die Zeit, er sieht Ereignisse der Zukunft ohne die Zeiten dazwischen. Er sieht also zwei Ereignisse, den Fall Babylons und den endzeitlichen Tag, wie eine Overlay-Folie aufeinandergelegt, ohne Zeitraum dazwischen. Und das finden wir oft und oft in der Bibel. Und wenn man das verstanden hat, da hat man viel verstanden über Prophetie, dann versteht man, wieso Dinge, die eigentlich auseinandergehören, so gesprochen werden, als ob sie zusammen sind. Gott gibt uns nicht die Zeitperspektiven, die Zeitverhältnisse, aber er gibt uns die Sache, was geschehen wird. Und genauso hier. Also nur ein Beispiel. Also es geht hier, und jetzt zurück zu Joel 3. Hier ist es aber wirklich, er spricht von diesem Tag Jahwes. Es gibt knapp bevor der Tag Jahwes kommt, gibt es eine Sonnenfinsternis, gibt der Mond, wandelt sich in schwarz, also in dunkelrot, und Zeichen an den Himmelskörpern geschehen. Jetzt könnte man fragen, ja, wann ist das schon in der Vergangenheit oder ist das in der Zukunft? Beides. Es gab große Gerichte Gottes in der Vergangenheit, die waren wie so zusammengeblickt mit dem Tag des Herrn, zum Beispiel beim Fall Babylons, aber noch deutlicher bei dem Fall Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Petrus sagt nicht umsonst, zeigt nicht umsonst, wie nahe das Gericht ist über das Judentum. Er spricht im Jahre 30 nach Christus, Pfingsten war 30 nach Christus. 40 Jahre später war ein so schreckliches Gericht über Jerusalem, wie es nie eine Stadt gesehen hat. 1,1 Millionen Tote und so grässliche Mordtaten, die dort geschehen sind. Das war ein ganz schlimmes Gericht, aber es war nicht der letzte, es war nicht der Tag des Herrn. Es war wie ein Vorblick, es war wie eine Zusammenschau mit dem Tag des Herrn. Aber das heißt nicht, dass es nicht einen endgültigen Tag des Herrn auch noch gibt. den gibt es ja wohl. Und dann wird dann alles restlos, dann wird alle ein Schlussstrich gezogen über allem. Aber ich will nur zeigen, das ist also sehr, auch der, übrigens der Kommentator Keil schreibt hier auch sehr gut, das Gericht über Jerusalem 70 nach Christus war zwar im Wesen Tag Jahwes, aber nicht die Vollendung. Der furchtbare Tag Jahwes kam über Israel im Jahr 70 nach Christus, aber er beschränkte sich nicht darauf, sondern er kam weiter auch über die Völker, zum Beispiel im Untergang des Römischen Reiches. Und seither, fort und fort, über ein Heidenvolk nach dem anderen, bis schlussendlich alle gottfeindlichen Mächte dieser Welt gestürzt sein werden. Also es gibt einen Abschluss dann. Ich meine, dass der Kommentator Keil das hier sehr richtig erkannt hat. Er schreibt dann noch, während dieser ganzen Zeit sollen sich die Menschen, nicht nur die Israeliten, sondern alle Menschen retten lassen. Alle, die den Namen des Herrn anrufen werden, werden gerettet werden. Das ist das, was jetzt in Vers 5 heißt, wo es in Vers 5 heißt, und es wird geschehen. Jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird gerettet werden. Also dieser Vers, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Genau diesen Vers zitiert der Apostel Paulus in Römer 10, wenn er davon spricht, dass die Menschen jetzt gerettet werden sollen. Er zitiert Joel. Ja? Und er weiß, warum er Joel zitieren darf. Das ist nicht nur einfach eine so, greift irgendein Vers raus, weil der gut passt. Nein, das ist eine tatsächliche Erfüllung von Joel. Die Zeit der Geistausgießung ist zugleich auch die Zeit, wo die Menschen den Namen Jahwes anrufen müssen, um gerettet zu werden. Und nicht nur die aus den Juden, sondern auch die aus den Heiden, sagt Paulus. Und auch er hier sagt das, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird ein Entrinnen sein, wird Rettung sein, wie Jahwe gesagt hat, und unter den Übriggebliebenen, die Jahwe herzuruft. Also es sind noch andere, es sind noch weitere Menschen, nicht nur Israeliten, auch aus den Heiden, erfahren wir dann im Neuen Testament, dass das sich auch auf die Heiden ausdehnt. Und das Gericht wird über jeden ergehen, der den Namen des Herrn nicht anruft. Die, die ihn anrufen, die werden entfliehen können, das werden die Entronnenen sein. Und darunter werden auch solche sein, die der Herr von Ferne herzuruft, also Gläubige aus den Heiden. Jetzt ist noch die Frage, ja, aber wieso steht dann hier auf dem Berge Zion und in Jerusalem? Ist das nicht lokal begrenzt? Nun, auf dem irdischen Jerusalem hat ja alles begonnen. Da geschah ja auch die erste Geistausgießung. Aber wir erfahren später, dass diese Geistausgießung weiter sich fortsetzt und auch, dass das sich retten lassen auch sich weiter fortsetzt. Nicht nur an dem Tag damals zu Pfingsten, sondern auch an den weiteren Tagen konnte man sich immer retten lassen, wo, auch wenn man nicht in Jerusalem ist und nicht auf dem Berg Zion steht. Das heißt, es muss nicht heute einer zuerst nach Israel reisen, um sich zu bekehren. Wunderbar. Ja. Aber das wird hier deutlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, aber warum steht das hier bei Joel so? Ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir hier lernen müssen, dass der Berg Zion, auf dem der Herr Jesus sich gesetzt hat, nicht auf einem irdischen Berg in Palästina ist, sondern dass das ein himmlischer, ein jenseitiger Berg ist. Und dass das Jerusalem, wo der Herr Jesus regiert oder wo der Herr Jesus sich, der Thron Davids, wo der Herr Jesus sich niedergesetzt hat, in jenem Jerusalem, dass das nicht mit dem Jerusalem zu verwechseln ist, das wir hier heute auf der Erde haben. Ich weiß, da gibt es Ausleger, die sind anderer Auffassung, die meinen, nein, nein, das ist buchstäblich und das ist tatsächlich der irdische Berg. Aber Petrus, ich versuche ja den Apostel Petrus zu fragen, ich versuche nicht selber darüber nachzudenken, sondern ich flüchte mich zu Petrus und zu Paulus und frage die Apostel, was haben wir darunter zu verstehen? Und die sagen uns sehr deutlich, dass der Thron Davids im Himmel aufgerichtet wurde, dort wo der Herr Jesus jetzt sitzt, zur Rechten Gottes. Der Hebräerschreiber übrigens auch. Der Hebräerschreiber sagt in Hebräer 13, Vers 14, zu den Judenchristen, die so versucht waren, wieder ins Judentum zurückzukehren, zu denen sagt er, wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Gerade die haben sich so geklammert an die irdische, an das irdische Jerusalem. Und er sagt, nein, nein, nein. Ihr müsst hinausgehen aus der Stadt. Der Herr Jesus wurde auch hinausgeworfen aus der Stadt. Dann haben sie draußen, außerhalb der Stadt gekreuzigt. Und wir müssen bereit sein, rauszugehen und zu ihm und seine Schmach zu tragen, seine Schmach auf sie, auf uns zu nehmen. Denn wir haben hier nicht die bleibende Stadt. Und er argumentiert, dass das Königreich Jesu Christi, das er aufrichtet, Hebräer 12, Vers 28, ist nicht ein erschütterbares Königreich, also nicht eine auf einer Erde, die man noch schütteln kann, sondern ist ein unerschütterliches Königreich. Das steht in Hebräer 12, Vers 27, noch einmal, dass Gott noch einmal Himmel und Erde erschüttern wird, das zeigt die Beseitigung des Erschütterten an, als eines Gemachten, also eine von dieser Schöpfung, sodass das Nicht-Erschütterte oder das Nicht-Erschütterbare bleibe. Denn darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen. Wer sind die wir? Wir Juden. Er ist ein Hebräer, der schreibt an die Hebräer. Ein Hebräer, der jüdisch denkt, schreibt einen Brief an die Hebräer und sagt, wir Juden empfangen nicht ein erschütterbares Königreich, sondern ein unerschütterliches Königreich, wenn wir an den Messias glauben. Das ist die Bedingung. Also ich versuche immer wieder, mich von den Aposteln korrigieren zu lassen. Immer wieder, und das, ich denke, das ist der richtige Weg. Wir müssen in die Schule der Apostel gehen, immer wieder fragen. Lieber Apostel Paulus, lieber Petrus, lieber Hebräerschreiber, wie müssen wir das verstehen, was im Alten Testament geschrieben ist? Und dann können wir, dann haben wir feste Aussagen. Wir müssen nicht gleich ein fertiges System haben. Ich weiß, in unserem Denken bauen wir sofort ein System. Oder wir haben das gern, dass wir ein geordnetes System, Lehrsystem in unserem Denken bauen. Aber wir müssen auch immer wieder zugeben, dass wir in der Schule stehen, dass wir uns korrigieren lassen müssen, dass wir unser System muss offen bleiben. Das heißt, wir müssen offen sein, unser Lehrsystem immer wieder zu korrigieren. Wir dürfen kein geschlossenes System haben. Und die Apostel helfen uns, uns zu korrigieren. Und wir müssen immer alles in Betracht ziehen, die ganze Bibel, alle Aussagen der Bibel in Betracht ziehen. Und schauen, und das ist nicht einfach auf dem Gebiet der Prophetie, das wissen wir ja, sonst gäbe es nicht so viele Meinungen unter den Christen über Prophetie. Oder? Und ich verstehe das sehr gut, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und je mehr man das Thema studiert, desto mehr Verständnis bekommt man für die anderen. Weil man sieht hier das Ringen um die Wahrheit. Ja?
Meinst du, dass Jesus gar nicht mehr auf diese Erde kommt, sondern nur noch auf die neue Erde?
Also ich möchte jetzt so sagen, ich versuche jetzt von Texten auszugehen, von Textstellen zu Textstellen. Ich tue mir schwer, mit einer fertigen Systematik zu kommen. Also ich bin lieber bei den Exegeten zu Hause als bei den Dogmatikern. Das heißt, ich möchte lieber von Bibelstelle zu Bibelstelle gehen und dann bereit sein, meine Vorstellungen zu korrigieren, als von vornherein einfach sowas, irgendeinen Satz zu sagen und dann denkt man sich, ah, na, so hätte ich es doch nicht sagen dürfen und so weiter. Also ich möchte hier gar keine Aussage treffen. Ich möchte nur sagen, von der Schrift her müssen wir uns ganz klar immer wieder an die Aussagen des Neuen Testamentes wenden, an die Klartextaussagen des Neuen Testamentes, und es sind sehr viele. Und dann geht es uns leichter, mit diesen schwierigen Stellen in Sacharja und Daniel umzugehen. Ja, und in Joel oder so. Gut, Joel ist gar nicht so schwierig. Also ich denke, dann müsste es schon einen klaren Beweis geben aus dem Neuen Testament, wo ganz klar steht, der Herr Jesus wird also in Jerusalem auf einem Thron sitzen und dort regieren. Und also wenn es das gibt, dann bin ich natürlich sofort bereit, mich korrigieren zu lassen. Bitte. Genau. Genauso wird er wiederkommen. Also heißt, als Mensch, als vollkommener Mensch, wo steht nicht? Wo sagt er dort nicht? Aber er sagt nicht, wird hier wiederkommen. Er wird wiederkommen, sagt er. Wo sagt er nicht? Aber Paulus sagt wo. Paulus sagt eindeutig wo. Also es gibt gar keine klarere Stelle. 1. Thessalonicher 4 steht, wo er kommt. Bitte?
Was steht?
In die Luft. Und er wird alle Gläubigen zu sich holen. Also das heißt, wenn wir einen Ort brauchen, wo der Herr wiederkommt, ist eigentlich 1. Thessalonicher 4 eine deutliche Antwort, denke ich. Das Aber wir müssen jetzt auch gar nicht alle Fragen beantworten. Wir dürfen ruhig mit offenen Fragen weiter an die Schrift gehen. Das ist mir ist es auch gar nicht so wichtig, dass die Leute gleich denken wie ich. Das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Leute denken von der Schrift her. Das heißt, dass sie diese Art übernehmen, alle ihre Antworten aus der Schrift zu suchen, aber dann genau. Die Textstelle muss genau das sagen, man muss die Textstelle das sagen lassen, was die Textstelle sagt, nicht was man gerne möchte, dass der Text sagt. Das hilft mir jedenfalls. Aber jetzt zurück zu, also auf dem Berge Zion und in Jerusalem, kann im Lichte dessen, was die Apostel sagen, Petrus und auch Paulus, kann sich wohl nicht nur auf den irdischen Zion und irdische Jerusalem beschränken. Da hatte alles begonnen, tatsächlich. Denn Christus kam ja tatsächlich nach Jerusalem damals und er ist dort in den Himmel aufgefahren, vom Ölberg aus. Und er hat sich dann aber zu Rechten Gottes gesetzt. Nicht auf dem irdischen Zion gesetzt. Psalm 2 deutet auch darauf hin, dass es nicht um einen irdischen Zion geht, sondern einen himmlischen. Wir haben Psalm 2 schon heute Morgen gelesen. Ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, sagt er, und das zu dem Zeitpunkt, als er ihn geboren hat. Heute habe ich dich geboren, du bist mein Sohn, anlässlich der Auferstehung Jesu Christi. Also, ich will nur sagen, vorsichtiger sein mit diesen, man kann natürlich sofort irgendein Lehrbuch bringen von irgendeinem berühmten Christen, der spezialisiert ist auf Prophetie und den wir alle lieben. Aber der sagt es so und dann ist ja alles klar. Nun, besser ist, fragen wir den Apostel. Paulus, Petrus, ja, Hebräerschreiber und so weiter. Und dann ist es meines Erachtens sehr klar. Und wo wir noch nicht Klarheit haben, da warten wir noch. Weiter. Auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Die eine Stelle habe ich noch vergessen. Ihr, Hebräer 12, Vers 22. Ihr seid hingekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, einem himmlischen Jerusalem. Das muss interessant gewesen sein für die Hebräer-Christen. Als der Hebräerschreiber ihnen das schrieb, dachte er, ihr seid nicht zu dem Sinai gekommen. Da hat Gott zuerst geredet, früher. Da hat Gott sich geoffenbart im alten Bund. Aber Gott hat sich neu geoffenbart, in dem Sohn. Und ihr seid jetzt zu einem Zion gekommen, aber nicht zu einem irdischen Zion, zu einem himmlischen Zion. Zu einem himmlischen Jerusalem. Und auf welche Stadt hat Abraham gewartet? Auf ein irdisches Jerusalem? Nein, Hebräer 11, Vers 10 und Vers 16. Er hat auf ein Jerusalem gewartet, das solche Fundamente hat, die nie erschüttert werden können. Welches Jerusalem ist das? Das nie mehr erschüttert wird. Das ewige Fundamente hat, dessen Erbauer Gott selbst ist, nicht Mensch. Ein Jerusalem, das nicht Menschen gebaut haben, ein Jerusalem, das Gott gebaut hat, das kann nicht auf dieser Erde stehen. Jedenfalls nicht jetzt auf dieser Erde. Vielleicht auf einer neuen, aber nicht auf dieser Erde, auf der wir jetzt leben. Hier haben wir nicht eine bleibende Stadt. Und also das war Hebräer 10, 11, Vers 10 und Vers 16 und Hebräer 12, Vers 22. Ja, dann unter den übrigen Bliebenen wird ein Entrinnen sein, nämlich ein Entrinnen vor dem Zorn Gottes, vor diesem Tag Jahwehs. Der Tag Jahwehs wird ein schrecklicher Tag des Zornes werden über alle gottlosen Menschen. Und er sagt, aber es gibt ein Entrinnen. Die, die den Namen Jahwehs anrufen, die entrinnen am Tag Jahwehs. Und also nicht nur die Bürger von Judäa und von Jerusalem, sondern alle aus den Völkern werden vor diesem Gericht und bei diesem Gericht gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Römer 10, Vers 13. Wir lesen das noch. Denn jeder, ein bisschen weiter vorne, ich sage jetzt Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also er zitiert hier zwei Schriftstellen, vorher die eine mit jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, aus Jesaja 28, Vers 16. Und der andere, es ist jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, aus Joel 3, Vers 5. Um beides zu bestätigen, das Anrufen einerseits, das Anrufen des Namens des Herrn. Wobei der Herr, interessanterweise, der Herr, der hier angerufen wird, der heißt Jesus. Vers 9, wenn du mit dem Munde Jesus als Herrn bekennst, und genau diesen Jesus musst du anrufen, das ist für Juden und für Zeugen Jehovas ziemlich schwierig, denn die müssen hier zugeben, dass der Herr aus der Stelle von Joel, der Jahwe aus der Stelle von Joel, wird hier gleichgesetzt mit dem Herrn Jesus. Aber ich denke, das ist für uns klar. Gut, also der Name des Herrn, hier ist die Rettung. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Während der ganzen Zeit sollen sich also die Menschen retten lassen. Alle, die den Namen des Herrn anrufen werden, werden gerettet vor dem Zorngericht Gottes. Das bringt uns zu Kapitel 4. Bei manchen Bibeln geht es hier, manche Bibel haben hier eine andere Verszählung, dann ist es Kapitel 3. Jetzt geht das Ganze geht jetzt weiter mit denn. Das muss man beachten. Denn, siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, da ich die Gefangenschaft oder das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, in jenen Tagen, das ist unbestimmt, keine klare, nicht ein Tag, sondern in jenen Tagen, in jener Zeit würden wir auch übersetzen. Er sagt ja in jenen Tagen und zu jener Zeit, also unbestimmt, wird Gott das Geschick Judas und Jerusalems wenden. Nun, davon haben ja die Propheten auch gesprochen, Hesekiel und Jeremia und Jesaja. Man fragt sich, wann ist das? Nun, vorher hat er gesprochen von der Geistausgießung und von der Rettung. Also dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass in der Zeit, wo der Geist ausgegossen wird und in der Zeit, wo man sich retten lassen kann, indem man den Namen des Herrn anrufen wird, dass das auch mit dieser Zeit irgendwie in Zusammenhang steht. Aber der Prophet Joel lässt es einfach unbestimmt hier in jener Zeit. Werde ich alle Völker versammeln und sie hinabführen ins Tal Josaphat. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, all die Stellen herauszusuchen, in der in der Bibel die Rede ist, wenn Gott die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden wird. Und ich habe hier etwa 10 oder 15 Stellen gefunden. Wenn Sie wollen, wenn ihr wollt, kann ich euch die geben. Zum Beispiel in 5. Mose 30, Vers 3. Ich nehme ein paar heraus. 5. Mose 30, Vers 3. Heißt es, wenn du umkehrst zu deinem Gott und seiner Stimme gehorchst, nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird Jahwe, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin Jahwe, dein Gott, dich zerstreut hat. 5. Mose 30, Vers 3. Also das ist hier ganz klar. Zuerst Buße, dann Sammlung. Nicht umgekehrt, bitte. Nicht zuerst Sammlung und dann Buße Israels. Nein, nein, nein. Zuerst Bekehrung, dann Sammlung. Keine andere Reihenfolge. Petrus hat das Gleiche gesagt in Apostelgeschichte 3. Kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Aber hier, also wenn sie in der Ferne Buße tun, dann wird der Herr die Gefangenschaft wenden und wird sie wieder sammeln. Oder eine andere Stelle, Jeremia 30, Vers 18. Siehe, ich werde die Gefangenschaft der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen. Und die Stadt auf ihrem Hügel soll wieder erbaut und der Palast nach seiner Weise bewohnt werden. Das ist ganz eindeutig auf die Rückführung aus Babylon bezogen. Zu jener Zeit waren ja die Juden in Gefangenschaft, beziehungsweise Jeremia hat davon prophezeit, dass sie in die Gefangenschaft ziehen werden, dass die Stadt zerstört werden wird. Aber dann wird Gott die Gefangenschaft der Zelte Jakobs wenden und wird sich über die Wohnungen Israels erbarmen und die Stadt wird wieder erbaut, der Palast wird wieder bewohnt werden. Kapitel 31, Vers 23, so spricht Jahwe der Heere, der Gott Israel, Jeremia, 31, Vers 23. Dieses Wort wird man noch sprechen im Lande Juda in seinen Städten, denn wenn ich ihre Gefangenschaft wenden werde, Jahwe segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Es ist schon sehr interessant, dass gerade diese Stelle, Jeremia 30 und Jeremia 31, sie stehen ganz knapp vor der großen Verheißung vom neuen Bund. Gott wird einen neuen Bund aufrichten, einen ewigen Bund mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda. Und wird nichts sein nach der Art des alten Bundes, denn ihr habt nicht gehört auf meinen Bund und ihr habt ihn übertreten. Und damals in Ägypten, oder? Aber jetzt werde ich einen neuen Bund mit euch schließen und da werde ich meinen Geist in euer Inneres geben. Meine Gesetze werde ich in euer Denken hineinschreiben und ich werde Menschen machen, aus euch die in meinen Satzungen wandeln. Jedenfalls, diese herrliche Verheißung von dem neuen Bund schließt sich an die Rückführung aus der Gefangenschaft an. Gott wird also die Gefangenschaft Israels wenden. Das hat er getan. Sie haben Buße getan. Er hat sie zurückgeführt ins Land unter Zerubabel und Josua, dem hohen Priester. Dann wurde der Tempel gebaut. Wunderbar. Aber siehe da, keine Herrlichkeit zog in den Tempel. Nichts. Nicht einmal die Bundeslade hatte man. Aber der Tempelgottesdienst wurde wieder aufgegriffen, aber mickrig, klein. Die haben geweint, als sie den Tempel sahen, weil er so klein war im Gegensatz zu dem salomonischen Tempel. Wo war denn die Herrlichkeit Gottes? Wo waren denn die Verheißungen der Propheten? Und in dieser Zeit hatte man gewartet und gewartet. Nun, Daniel hat geweissagt, dass noch andere Reiche kommen werden und dass es noch schlimmer kommen wird mit Jerusalem. Und dann haben sie das auch erlebt, die Makkabäer, Antiochus kam und die Makkabäer haben den Befreiungskampf gekämpft. Aber nachdem die Makkabäer diesen Angriff abgewehrt haben und die Selbstbestimmung Israels wieder erkämpft hatten dort im Jahre 164 vor Christus, dann war die Erwartung auf den Messias ganz groß. Wann kommt der Messias? Und er kam nicht. Ja, wann kommt er? Und es gab einige, die noch 100 Jahre später, 150 Jahre später, diese ganz starke Messias-Erwartung hatten. Wann kommt der Messias? Da war ein Simeon im Tempel, da war eine Hanna, da waren irgendwelche einfache Israeliten, die hatten diese Hoffnung auf den Messias, ganz wach erhalten. Und dann kam der Messias, aber ganz anders als erwartet. Und dann kam der Geist, ich muss so sagen, dann kam der Messias, dann haben sich ein paar um den Messias gesammelt. Und der Herr Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes, das müsst ihr anders verstehen. Das ist wie ein Senfkorn, das beginnt winzig, winzig klein und es wird herrlich groß eines Tages. Es wird eines Tages die ganze Welt erfüllen. Aber jetzt ist es nur klein. Und da waren ein paar mickrige Jünger, nicht einmal Gelehrte. Und dann da kommt er nach Jerusalem und man denkt, jetzt wird der Messias angenommen. Jetzt werden sie ihn als König feiern und Hosianna haben sie gesungen. Und dann wird der Messias gekreuzigt, wird der Messias verworfen. Aber einen Tag bevor er gekreuzigt wird, nimmt der Herr Jesus ein paar von diesen kleinen Jüngern mit sich, diese 12. Einer ist dann weg, der Judas. Dann waren es 11 Jünger. Und dann sagt er, dann nimmt er beim Passahlamm das Brot und dann nimmt er den Kelch zuerst und stellt den Kelch in die Mitte und dann sagt er dann nimmt er das Brot und sagt, dieses Brot, das stellt meinen Leib dar, das ist mein Leib. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund, ist der neue Bund, der geschlossen wird in meinem Blut, das ich für euch vergieße. Die Jünger haben nichts verstanden. Was jetzt der neue Bund? Aber der neue Bund wird doch mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda geschlossen. Das muss doch was Kräftiges, Gewaltiges sein. Und da kam er und hat dann mit 11 Leuten den neuen Bund geschlossen und hat ihnen gezeigt, ihr seid die, die den Messias angenommen haben. Aber ich komme wieder, ich gehe weg, ich werde mit euch nicht mehr trinken, aber ich komme wieder. Und dann werden wir wirklich trinken und dann werden wir essen. Und dann erklärt er ihnen, wie das Reich Gottes jetzt aussieht. Es ist ein unsichtbares Reich. Es ist einer, wo einer dem anderen dient. Und der größte Diener ist der größte in diesem Königreich. Und der Herr Jesus selber als größter Diener stellt sich als Vorbild hin. Und nachher, was geschieht? Dann waren diese 11 zusammen. Dann waren noch die anderen Jünger, 120, waren zu Pfingsten zusammen. Dann kam der Geist. Der neue Bund war eingeweiht worden durch sein Blut am Kreuz. Und geschlossen mit diesen paar Jüngern, dann kam der Geist auf die 120 oder wie viel sie waren und dann beginnt das Reich Gottes zu wachsen. 3000 bekehren sich, 5000 bekehren sich und viele Juden kommen zum Glauben, aber immer nur in ganz kleiner Minderheit in Bezug auf das ganze Volk. Also ein israelitisches Königreich beginnt zu wachsen. Ein israelitisches Königreich wird jetzt hergestellt mit einem König, der auf dem Thron Davids sitzt, zu Rechten Gottes, und dem diese Israeliten anbeten. Aber es liegen ihm die Feinde noch nicht zu Füßen. Und wie geht's weiter? Dann werden sogar noch Heiden eingepfropft in dieses israelitische Königreich. Die Gefangenschaft Judas und Gefangenschaft Israels, wie wird die gewendet? Wie macht Gott das? Wie bringt Gott sein Israel zur Erfüllung all der Verheißungen? Alles durch den Kanal Christus. Alle, die an den Messias glauben, die werden das bekommen. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Stellen, wenn ich die Gefangenschaft Jerusalems und Israels wenden werde. Also er bezieht sich hier auf die Erlösung Israels. Und er sagt dann, wenn das sein wird, Vers 2, dann werde ich alle Völker versammeln und sie hinabführen ins Tal Josaphat. Josaphat ist ein Tal, das man nicht findet. Es gibt kein Tal Josaphat. Auch wenn die Kommentatoren schreiben, das ist das Kidron-Tal. Das Kidron-Tal hieß aber nicht Tal Josaphat. Es gab kein Tal Josaphat. Das ist ein Tal, das so benannt wird, weil hier etwas geschieht. Und das, was geschieht, so heißt das Tal. Josaphat heißt Jehoshaphat. Yahweh, Jeho oder Yah, steht für Gott und Shaphat heißt richtet. Also Jehoshaphat heißt nichts anderes als Gott richtet. In dem Tal, in dem Gott richtet. Also Gott sammelt jetzt alle Völker hinab in ein Tal da in der Nähe von Jerusalem, genannt das Tal, wo Gott richtet. Und was macht er dort? Ich werde mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Völker zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Hier sagt Gott, ich werde also jetzt Rache üben an den Völkern, die meinem Volk Israel so viel Schaden angetan haben. Ich werde also mich rächen und das wird geschehen am Tag des Herrn. Dort wird er alle diese Völker richten. Vers 3, und über mein Volk warfen sie das Los und den Knaben gaben sie für eine Hure und das Mädchen verkauften sie um Wein und tranken. Also hier ist, bezieht es sich darauf, dass schon in der Vergangenheit war das so gewesen, dass sie Israeliten verkauft haben. Es gab schon zur Zeit Joels und schon vor der Zeit Joels gab es so etwas. Später wurde es noch schlimmer, als die Assyrer und die Babylonier kamen. Und hier bezieht er sich dann ganz konkret auf die Philister und auf die Phönizier, Vers 4. Ohne Unterbrechung geht er weiter. Es geht immer noch um das Gericht über die Völker. Es ist immer noch der Kontext. Und auch, was wollt ihr mir denn, Tyros und Sidon und alle Bezirke Philisteas? Also er will hier sagen, euch geht es auch an den Kragen. Die Philister, das sind die Städte dort an der Küste, Gaza-Streifen. Und dann die Tyros und Sidon, das ist ein bisschen weiter im Norden, das sind die phönizischen Städte. Das waren Feinde aus der älteren Königszeit. Hier werden noch nicht die Assyrer und die Babylonier genannt, sondern die Phönizier und die Philister. Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell und unverzüglich werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, die ihr mein Silber und mein Gold genommen habt und meine besten Kleinode in eure Tempel brachtet und die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems den Kindern der Griechen verkauftet, also in die Sklaverei haben sie sie verkauft. Schon damals, zum Beispiel gab es in 2. Chronik 21, Vers 17, da waren es die Philister und die Araber, die Israeliten, viele Kinder von den Israeliten als Sklaven verkauften. 2. Chronik 21, Vers 17. Aber auch andere Stellen, immer auch zu anderen Zeiten gab es solche, die Israeliten als Sklaven verkauften. Amos 1, Vers 9, wegen der Freveltaten von Tyrus werde ich es nicht rückgängig machen. Also Gott wird es den Leuten von Tyrus vergelten. Amos 1, Vers 9. Oder Hesekiel 27, Vers 13, Tyrus auch erwähnt als Feind der Israeliten. Also jedenfalls Vers 4, schnell und unverzüglich werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Also bald. Bald wird das sein, sagt er. Siehe, ich erwecke sie von dem Ort, wohin ihr sie verkauftet, und ich werde euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Also ich werde rächen, ihr werdet das gleiche Schicksal erleiden müssen wie diese meine Kinder. Vers 8, und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Kinder Judas verkaufen. Da werden also die als Sklaven verkauft werden. Und diese werden die an die Sabäer verkaufen, an ein fernes Volk, denn Jahwe hat es geredet. Also die werden weiter an die arabischen Stämme verkaufen. Die weiterverkaufen, in die Sklaverei verkaufen. Das geschah auch in der Geschichte immer wieder, zum Beispiel als die Philister besiegt wurden durch Ussia, 2. Chronik 26, Vers 6, und durch Hiskia, 2. König 18, Vers 8, wurden sie schon gerichtet, also die Philister und die. Und später dann wurde Tyrus gerichtet durch Alexander den Großen. Und in der Makkabäerzeit, ich gehe jetzt nicht drauf ein, das ist ein bisschen ermüdend, aber man kann es in den Kommentaren nachlesen. Aber hier wird einfach gezeigt, dass Gott die Feinde richten wird, die Feinde Israels. Und dann kommen wir zu den Versen 9 bis 16. Jetzt muss ich aber fragen, wie sieht es mit der Zeit aus?
Machen wir eine Pause.
Und dann nur eine halbe Stunde, oder wie?
Ja, so bis um 12:30 plus minus.
Plus minus, ja, gut. Machen wir hier die Pause. Okay.